M5G, mein Podcast rund um 5G. Der neue Mobilfunkstandard 5G ist deutlich schneller, wird Millionen von Geräten vernetzen und zukünftige Kommunikation in Echtzeit ermöglichen. Doch wie nachhaltig ist das? Hilft uns 5G, die Digitalisierung ökologisch zu gestalten? Oder ist der schnelle Mobilfunkstandard gar ein Brandbeschleuniger für den Klimawandel? Wenn wir unser Datenvolumen mit Hilfe von 5G mit weit weniger Energieverbrauch nutzen können, was stellen wir dann sinnvollerweise mit den Daten und den Anwendungen an? Es ist gut und richtig, dass wir diese und weitere Fragen rund um den Klimaschutz jetzt diskutieren. Denn schließlich soll Technologie ja dem Menschen dienen und nicht umgekehrt. Ein Blick auf das Thema Umwelt und Klimaschutz macht das seit längerem eindrucksvoll deutlich. Fortschritt ist kein Selbstzweck. Er muss salopp gesagt etwas bringen. Und immer mehr Menschen gehen dafür auf die Straße. Es ist für Umwelt und Klima entscheidend, dass wir unser Alltagsverhalten ändern. Genau deshalb kommt auch der neue Mobilfunkstandard 5G nicht um die Klimafrage herum. Welche Potenziale für ein klimafreundlicheres Leben stecken in 5G? Und wie können wir generell durch innovative digitale Technologien negative Einflüsse auf die Umwelt minimieren? Darum geht es in der heutigen Folge vom Mein 5G Podcast. Joachim Sand, Umweltbeauftragter von Telefonica Deutschland, diskutiert dazu mit Klimaaktivistin Pauline Brünger von der Bewegung Fridays for Future und Professor Tilman Santarius, Lehrbeauftragter und Autor zu den Themen Klimapolitik, Handelspolitik, nachhaltiges Wirtschaften, globale Gerechtigkeit und digitale Transformation. Wow! Mein Name ist Zackes und ich bin gespannt, was unsere Gäste zur Ökofrage und 5G sagen.
Liebe Pauline, lieber Tilman, schön, dass wir uns heute hier treffen, um uns zum Thema 5G, Digitalisierung und Nachhaltigkeit auszutauschen. Und Pauline, ich möchte direkt mit einer Frage an dich starten, die mir hilft. Ich bin bei der Telefonica der Umweltbeauftragte und Nachhaltigkeitsmanager. Und jetzt möchte ich gerne eine Corporate Climate Responsibility bei uns im Konzern etablieren. Fridays for Future, wie würdest du mich da beraten, dass ich das mache?
Wahrscheinlich gibt es da kein Patentrezept. Aber ich glaube, dass die Dringlichkeit der Klimakrise, wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt, dann eigentlich doch relativ schnell die Schlussfolgerung nicht nur zulässt, sondern es ist wahrscheinlich die einzig mögliche Schlussfolgerung, dass wir unbedingt alles tun müssen, um Emissionen zu reduzieren. Und das ziemlich drastisch. Und zwar so, dass am Ende, dass wir 1,5 Grad kompatibel sind. Das gilt irgendwie für Politik, aber das gilt natürlich auch für Unternehmen und dann natürlich auch für die Telefonica. Und wenn man sich da nicht drum kümmert, dann handelt man in Zeiten der Klimakrise wirklich sehr verantwortungslos. Und ich würde sagen, am Ende ist das natürlich auch ein ökonomisches Argument, wenn man als Unternehmen da sich dieser Verantwortung nicht stellt, dass man am Ende dadurch natürlich auch Kunden verliert. Und ich glaube, das merkt man jetzt schon, dass die Menschen total umdenken und dass es eine immer größere Relevanz hat, das Thema. Und ich glaube, das darf man auf jeden Fall nicht aus dem Blick verlieren.
Tilman, eine konkrete Frage zu 5G und Nachhaltigkeit. Wie siehst du 5G und die kommenden Möglichkeiten aus 5G im Rahmen der nachhaltigen Digitalisierung?
Ja, ich finde, es ist noch eine große Frage, ob 5G einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten wird. Was ja hervorgehoben wird, sind die Energieeffizienzpotenziale, also dass sich Daten von A nach B mit einem Faktor 10 oder sogar einem Faktor 100 weniger Energie transferieren lassen. Das klingt erstmal so nach der Annahme oder der Hoffnung, damit sparen wir dann auch um den Faktor 10 oder Faktor 100 Energie. Aber was vergessen wird, sind vor allen Dingen zwei Sachen. Zum einen, erstmal müssen wir diese ganzen Netze und die dafür erforderlichen Infrastrukturen ja aufbauen. Das kostet erstmal zusätzliche Ressourcen und Energie. Wir haben jetzt bestehende Netze, die laufen und on top obendrauf kommt dann 5G. Vielleicht wird man einige der Funkmasten zum Beispiel nutzen können, die es jetzt schon gibt. Aber wenn wir dafür zig oder hunderttausende neuer Masten aufbauen, plus natürlich die ganzen Infrastrukturen im Hintergrund, dann schlägt das erstmal negativ zu Buche. Also wir müssen dann zusehen, dass dieses Energie- und Ressourcenpotenzial, was da reingeflossen ist, dann auch mehr als überkompensiert wird durch die Nutzung. Und das Zweite, was häufig vergessen wird, ist, dass diese enormen Effizienzsteigerungen, die 5G verspricht, beziehen sich nicht nur auf Energieverbräuche, sondern auch auf Geschwindigkeit der Daten. Und ich glaube, dass es auch ehrlich gesagt die Haupttriebkraft ist hinter 5G. Also bisher habe ich noch kaum Stimmen gehört, die gesagt haben, wir bauen 5G vor allen Dingen auf, um Energie zu sparen. Nein, es geht darum, einfach noch größere Datenvolumina in noch schnellerer Zeit und vielleicht auch noch verlässlicher mit ein paar mehr Funktionalitäten sicherstellen zu können. Und wir müssen aber zusehen, dass die Datenströme nicht exponentiell weiter anwachsen, sondern höchstens moderat anwachsen, um nicht die ganzen Einsparpotenziale wieder zunichte zu machen. Die Frage wird also sein, was sind denn das für Anwendungen, die wir dann über 5G laufen lassen und tragen die wirklich dazu bei, dass Energie und Ressourcen vermieden werden? Oder kommen da einfach nur noch gigantischere Datenströme auf uns zu, die alle Einsparpotenziale mehr als auffressen?
Da stimme ich dir vollkommen zu. Also eine Möglichkeit der Einsparung wäre natürlich jetzt zum Beispiel eine wirklich hochverlässige Videokonferenz, die auf einmal funktioniert. Ja, das funktioniert schon heute nicht ganz schlecht, aber in Zukunft wahrscheinlich einfach durch das Mehr an Daten wirklich sehe ich mein Gegenüber, als ob er mir gegenüber sitzt und ich kann mir die Reise einfach sparen. Also das wäre sicherlich für mein Dafürhalten eine Möglichkeit, wo wir Energie einsetzen, mehr Energie in unserem Netz, aber dadurch dann wieder woanders an anderer Stelle natürlich seine Emissionen einsparen können.
Genau, das ist aber auch erstmal nur ein Potenzial, weil natürlich vermeidet eine Videokonferenz im Vergleich zu einer Dienstreise weniger, also vermeidet Emissionen. Ne? Aber wozu setzen wir die Videokonferenz ein? Geht es wirklich nur darum, eine Dienstreise zu ersetzen? Oder haben wir jetzt noch mehr Kontakte zu Kunden? Ganz viele Unternehmen setzen auf Videokonferenzen, um ihre Kundenkontakte zu intensivieren und am Ende des Tages damit mehr Output zu erzeugen. Das ist erstmal nicht etwas, was auf der ökologischen Einsparseite einzahlt. Ne? Das heißt, wir müssen hier Digitalisierung mit ihren Potenzialen auch im gesamtgesellschaftlichen Setting sehen. Es braucht parallel Anreizinstrumente, um Verkehrsströme zu verringern. Wenn wir nur Videokonferenzen ermöglichen, aber zugleich zum Beispiel das Autofahren oder das Fliegen nicht teurer machen oder unattraktiver machen, würden wir wahrscheinlich nicht dahin kommen, dass jede Videokonferenz genau eine Auto- oder eine Flugreise einspart, sondern es wird entweder gleich bleiben oder nur eine geringfügige Reduktion erzielt werden, die nicht ausreicht. Wir haben ja hier mit Fridays for Future ein ganz klares Plädoyer gesehen für eine hohe CO2-Steuer, nicht so eine mickrige, wie es jetzt im Klimapaket beschlossen wurde. Also das, denke ich, ist eine ganz, ganz wichtige Maßnahme über eine Verteuerung von Verkehr, aber natürlich auch über sowas wie Parkraumbewirtschaftung und dass man halt die Parkplatzsuche schwieriger macht und so weiter, die Attraktivität der Videokonferenz vis-à-vis der Reise deutlich zu erhöhen.
Pauline, Fridays for Future ist eine Bewegung, die essentiell über die sozialen Medien gewachsen ist und nur durch die sozialen Medien funktioniert. Einer der Hauptkritikpunkte an euch ist natürlich, ihr nutzt alle Smartphones und die sozialen Medien und solltet die Geräte ja lieber mal ausschalten und nicht aktiv sein, auf andere Arten aktiv sein, euch anders organisieren. Was ist dein Argument dagegen?
Also ich glaube, wir kommen ja nicht drum rum, dass wir in einer digitalen Gesellschaft leben und zu sagen, wir machen jetzt einfach alles nicht mehr, ist, glaube ich, ein falscher Ansatz. Und vor allen Dingen würde ich auch sagen, dass wir ja nicht einfach sinnlos irgendwas machen, konsumieren ohne Grund, sondern wir haben uns darüber organisiert und ich hoffe, dass wir am Ende mit unserem Aktivismus, der auch sehr viel natürlich digital funktioniert hat, am Ende eine positive Klimabilanz haben und dadurch natürlich ganz, ganz viel erreicht haben, politisch, aber auch gesellschaftlich und wie Menschen darüber denken, aber auch in Unternehmen. Und ich glaube, es ist halt generell ein falscher Ansatz, immer zu sagen, du darfst jetzt dich nicht Klimaaktivist nennen, weil hier machst du einen Fehler. Ich weiß nicht, ob man da am Ende zu einer Lösung kommt, weil ich glaube, in der Welt, in der wir gerade leben, kannst du nicht perfekt sein. Und du kannst nicht gleichzeitig plastikfrei einkaufen und nicht fliegen und kein Smartphone besitzen und nicht Auto fahren und dich vegan ernähren und whatever, alles so. Und wenn du es machst, dann richtest du wirklich dein Leben danach aus. Und ich glaube, das ist keine Erwartung, die wir an Menschen stellen sollten und auch nicht können. Und deswegen glaube ich, dass es am Ende darum geht, Lösungen zu finden und auch in der Digitalisierung Möglichkeiten zu finden, dass sich das Ganze dem unterordnet, was die Menschen brauchen und was Menschen für Bedürfnisse haben. Und ich finde es total spannend und eigentlich total positiv, dass die Digitalisierung auch dazu beiträgt, dass politische Partizipation einfacher wird oder über neue, modernere Wege gestaltet werden kann. Und ich glaube, das hat auch beispielsweise total viel Potenzial.
Also ich finde Fridays for Future mit der ganzen digitalen Vernetzung auch, die Bewegung nicht nur möglich gemacht hat, sondern eben auch genutzt hat, um damit politisch Druck auszuüben und die Diskussion im Land und vielleicht sogar in der Welt ganz maßgeblich verändert hat. Und zwar in der Geschwindigkeit, wie das die großen etablierten Umweltverbände seit Jahren sicherlich auch ein Stück weit erreicht haben, aber nicht in der Kürze der Zeit so erreichen konnten. Das ist schon allein so ein Verdienst, dass es die Frage völlig falsch ist, ob man da vielleicht ein bisschen weniger Social Media oder ein bisschen weniger Smartphone nutzen sollte, sondern es ist ein super Beispiel, wie da Digitalisierung mit Purpose, also mit einem konkreten Zweck und einer Zielrichtung nämlich Agenda-Setting, Debatte im Land verändern, Druck auf Politik und Unternehmen und vielleicht auch ein Stück weit auf eine Veränderung der Lebensstile von Konsumenten und so weiter zu richten. Niemand wird da jetzt eine Lebenszyklusanalyse machen und die Stromverbräuche des Social-Media-Accounts aufrechnen können mit dem, was Fridays for Future da diskursiv verändert hat. Aber so müssen wir, es ist ein bestes Beispiel, wie man Digitalisierung einsetzen kann mit einer klaren Nachhaltigkeitszielbestimmung, also mit einem Purpose. Wir sehen aber natürlich, dass die meisten Leute, die meisten Menschen, aber auch Unternehmen und die Politik Digitalisierung nicht unbedingt immer mit diesem klaren Purpose einsetzen. Insofern kann man sich da ein Beispiel dran nehmen.
Interessant finde ich daran auch so gerade zur Digitalisierung das Nachgelagerte, also der Wissenstransfer, den finde ich ganz, ganz spannend. Auf einmal, ihr geht auf die Straße und ganz viele Menschen fühlen sich berufen, tatsächlich zu erklären auf verschiedensten Niveaus, was ist Klimawandel überhaupt, erklärt es wirklich Kindern. Wir haben, also meine Kinder sind relativ klein, aber die wissen schon ziemlich viel, vielleicht auch über Papa. Aber ich kann es ihnen auch mittlerweile vermitteln. Und das sind auch Dinge, die ich denke, jetzt im letzten Jahr ganz massiv Fahrt aufgenommen haben. Und das große Bild der Digitalisierung, eben der Wissenstransfer hin zu, also digitale Inklusion würde ich das nennen, ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, weil die Leute irgendwie vielleicht kein Buch mehr aufmachen, aber über kleine Häppchen in sozialen Medien dann doch auch substanziell richtiges Wissen aufgreifen. Tillmann, was müssen wir denn tun, um Digitalisierung richtig nachhaltig zu gestalten?
Ich glaube, wir müssen einerseits eine klare Zweckbestimmung dieser Digitalisierung, was ist das überhaupt? Also dieses vielfältigen Werkzeugkastens der digitalen Tools, Anwendungen, Apps, digitalen Dienstleistungen und so weiter. Eine klare Zweckbestimmung hierzu erzielen. Wofür setzen wir das im jeweiligen Einzelfall ein? Nicht immer wird es dabei um Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit gehen. Es gibt auch andere Ziele, die wichtig sind. Aber der ganze Bereich Entertainment, Gaming, Shopping-Optionen verbessern und so weiter sind sicherlich Trends, die sehr dominant sind in der Gesellschaft und den sozialen und auch ökologischen Nachhaltigkeitszielen häufig zuwiderlaufen. Also Zweckbestimmung erstens, und das erfordert auch so eine Art Mindset-Shift, ne? Also ein bisschen Bewusstseinswandel, auch um sich klarzumachen, das ist nicht immateriell und von sich her ökologisch, nur weil es so virtuell ist, diese Digitalisierung, sondern diese virtuelle Digitalisierung geht mit sehr signifikanten ökologischen Fußabdrücken, mit Ressourcenverbräuchen einher in der Hardware, mit Stromverbräuchen, die durchaus zu Buche schlagen und damit auch zu CO2-Emissionen. Also das muss man sich erstmal klar machen. Und dann zweitens, glaube ich, geht es darum, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen. Also eine Digitalisierung in einer, ich sag's jetzt durchaus mal, in einer kapitalistischen Gesellschaft, also Wirtschaft, aber auch in einer Gesellschaft, wo das schneller, weiter, höher irgendwie die wichtigsten Leitbilder sind, die wird so für sich genommen dann auch zum schneller, weiter, höher beitragen und nicht unbedingt zum weniger ist mehr und zur absoluten Senkung von Emissionen in Energie- und Ressourcenverbräuchen. Das heißt, wir brauchen hier die Rahmenbedingungen müssen anders gesetzt werden, damit so ein hocheffizientes Tool wie der Werkzeugkasten der Digitalisierung auch genau in die Richtung wirkt. Sonst, und der Begriff ist ja häufig in der Debatte, wirkt Digitalisierung als Brandbeschleuniger, also optimiert quasi die kapitalistischen Strukturen, die uns eher in die nicht nachhaltige Richtung bringen. Und deswegen braucht es ganz aktive Gestaltung. Von alleine ist Digitalisierung erstmal nicht nachhaltig bzw. neutral, kann für alle möglichen Zwecke eingesetzt werden und wird damit bestehende Machtverhältnisse und bestehende Trends der Gesellschaft eher verstärken.
Also das heißt, wir als Unternehmen sind auch, oder wir als Wirtschaft, Wirtschaftsunternehmen in Deutschland sind gefordert, zum Beispiel 5G-Applikationen massiv in die richtige Richtung zu entwickeln.
Ja, ein Unternehmen kann ja jetzt den Konsumenten oder den MobilfunknutzerInnen nicht vorschreiben, was sie da machen sollen. Aber ich glaube, sich darüber Gedanken zu machen, wie man die Botschaften so sendet, dass dann 5G auch in den Anwendungsfeldern zum Tragen kommt, die zur Nachhaltigkeit beitragen, das kann man schon machen. Denn Unternehmen senden ja so oder so Botschaften aus. Die entscheidende Frage ist, wirbt zum Beispiel Telefonica damit, dass 5G einfach nur schneller ist und den Menschen an jetzt wirklich dem allerletzten Ort noch viel, viel mehr Datenvolumen zur Verfügung stellt? Oder kann vielleicht damit geworben werden, dass jetzt dank 5G bestimmte Anwendungen leichter und besser nutzbar werden, die genau zur Nachhaltigkeit beitragen?
Ich möchte nur kurz noch darauf eingehen, dass wir haben einen Startup-Inkubator zum Beispiel, der nennt sich Vaira, die sitzen bei uns in München und dort gehen wir genau gerade dahin und sagen, okay, wie können wir jetzt die Gesellschaft mit Applikationen mit Verknüpfung von Diensten unterstützen. Und dort suchen wir zum Beispiel gerade im Augenblick ganz aktiv jungen Unternehmen, Startups, die wir fördern können. Also nur mal so, um ein Beispiel zu zeigen, wo wir aktiv sind, wenn es darum geht, eben auch dem 5G einen Purpose, einen nachhaltigen Purpose zu geben. Weil tatsächlich die Komponente Nachhaltigkeit ist da ganz arg gefordert. Und die Startups, die bei uns pitchen, die werden dann auch von mir hier und da schon mal kritisch hinterfragt, was es dann ist, wie sie dann wirklich dazu beitragen können. Wer muss vorangehen? Wir, die Industrie oder die Politik oder die Gesellschaft?
Also ich meine, wenn es nur ein Akteur wäre, also ich glaube, man kann einfach sagen, so ist es nicht. Erstmal, ich glaube, dass wir wirklich halt gerade in einer Zeit leben, wo jeder diese Verantwortung wahrnehmen muss und annehmen muss. Und man sieht an vielen Stellen, dass das nicht passiert. Also ich finde, was wir politisch im letzten Jahr erlebt haben, ist ja wirklich eine absolute Katastrophe gewesen. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und genau deswegen ist es, glaube ich, jetzt so wichtig, dass es da noch Unternehmen gibt, die da genau dieser Verantwortung bewusst werden und auch Dinge wagen, ohne dass die Politik das vorgibt, sondern auch halt eine Eigeninitiative ergreifen, aber auch einfach keine schlechten Entscheidungen treffen. Also nur, es geht einmal in die Richtung, was Positives machen, aber auch einfach nichts Negatives machen. Und das finde ich manchmal schon ein bisschen schockierend, dass es dann zum Beispiel BlackRock gibt, die sagen, okay, in fossile Energien zu investieren ist einfach gar nicht mehr rentabel für uns. Und die Politik ist noch nicht mal, also ist da noch nicht mal. Das finde ich total krass. Aber ich glaube, am Ende ist es halt ein gesamtgesellschaftliches Problem, was es zu lösen gilt. Die Wirtschaft oder Unternehmen haben so viel Macht auch in unserem System und so starke Lobbys teilweise. Und so eine Lobby fehlt den Menschen ja eigentlich oder der Natur. Das sind jetzt irgendwie wir, die auf die Straße gehen und wir probieren, diese Lobby zu sein, aber faktisch sind wir doch sehr viel schwächer erstmal. Und ich glaube, diese Lobbys, die es gibt, dann zu nutzen und dann richtige Entscheidungen voranzutreiben, das ist unfassbar wichtig und ich glaube, eine Verantwortung, der man sich auf gar keinen Fall entziehen darf.
Jetzt ist der Rahmen dieses Gesprächs ja, mein 5G kann, also was kann 5G? Und da würde ich euch jetzt gern zum Abschluss noch so eine Frage stellen. Was wäre denn jetzt dein Wunsch an einen 5G-Netzwerk der Telefonica oder von O2. Was würdest du dir wünschen, was dieses 5G-Netzwerk wirklich bringt, dir bringt, der Gesellschaft bringt und vielleicht dann auch sogar dem Weltklima?
Ja, mir fällt das schwer, die Frage zu beantworten. Und deswegen würde ich einen Schritt zurückgehen und zu sagen, ich finde, der Beitrag von der Diskussion um 5G sollte noch viel stärker sein, wenn es uns möglich ist, das Datenvolumen mit weit weniger Energieverbrauch bereitzustellen, was machen wir denn dann sinnvollerweise mit den Daten? Diese Debatte würde ich mir eigentlich von der 5G-Debatte wünschen, damit wir nicht in die Gefahr laufen, dass wir jetzt die Infrastrukturen schaffen, das Angebot bereitstellen und dann hinterher setzen sich da die unterschiedlichsten Dienstleistungen drauf und Angebote, die mit Nachhaltigkeit überhaupt nichts zu tun haben. Also wo einfach der das Rennen macht, der irgendwie das attraktivste oder billigste Angebot macht oder die größte Verführungskomponente für die Konsumenten irgendwie bereithält. Also ich kann noch gar nicht sagen, welche Anwendung dann innerhalb von 5G den größten Klimaeffekt hat, sondern ich fände es viel wichtiger, diesen Technologiesprung zu nutzen, der mit 5G ins Haus steht, um endlich mal wirklich die Frage zu stellen, wir können mit der Technologie springen, in welche Richtung springen wir denn eigentlich als Gesellschaft, wenn wir das ausbauen wollen, auch mit Steuergeldern oder mit einer Menge Unternehmenskapital, was da rein investiert wird. Ne? Wo ist sozusagen die Nachhaltigkeitsrendite in sozialer, in ökologischer, vielleicht auch in ökonomischer Hinsicht, dass sich dieser Technologiesprung wirklich lohnt? Und wenn wir da eine Antwort drauf kriegen, eine gesellschaftliche Antwort, dann fände ich das einen total tollen Beitrag.
Pauline, was wünschst du dir von dem schnellen 5G-Netz?
Ja, also ich glaube, ich kann mich dem anschließen, was Tillmann gesagt hat, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist genau die Debatte, die man führen muss. Also ich glaube, was ich tatsächlich total spannend finde, ist, wie durch so eine Digitalisierung und durch ein besseres und schnelleres Netz eine Teilhabe für viele Menschen irgendwie auch besser oder garantiert werden kann. Menschen, die teilweise auch an gesellschaftlichen Prozessen oder auch an demokratischen Prozessen gar nicht so teilnehmen können bis jetzt. Ich glaube, sowas hat auch unabhängig von dem Klimaaspekt, glaube ich, total viele Chancen für ein besseres Miteinander, wenn man es richtig gestaltet. Und gleichzeitig kann es auch so nachhaltige Aspekte haben. Also wenn wir beispielsweise über Sharing reden oder darüber, wie kann man auch im Verkehr das besser machen. Also ich glaube, dass man am Ende vielleicht eine Gesellschaft hat, in der wir zusammen probieren, gut zu leben und es halt nicht mehr darum geht, immer mehr, immer schneller, immer mehr Profite, immer mehr für mich, immer mehr Konsum, sondern ja, vielleicht auch eine ganz andere Mentalität. Und ich Und ich finde es total spannend. Also ich glaube, da muss es jetzt eben ganz viel Forschung zu geben, ganz viele Leute, die sich da Gedanken machen. Ich glaube, das ist auch was, wo man es nicht überstürzen darf. Und gleichzeitig natürlich muss auch klar sein, wir brauchen jetzt auch schnell bessere Lösungen. Und vor allen Dingen, wenn es darum geht, irgendwie zu gucken, wie können wir wirklich Energien in ganz verschiedenen Sektoren einsparen. Und ich glaube, dass 5G dafür genutzt wird. Ich glaube, das ist super wichtig.
Ja, genau. Also vielleicht, um es nochmal zu erwähnen, es gibt 5G ist halt Smart Farming. Also
ja, genau. Ja, darauf habe ich angeschaut.
Solche Dinge, ja. Also dass auf einmal irgendwie weniger Stickoxid, also Stickstoffeinsatz, Stickstoffdüngereinsatz, ein maximaler Ertrag ist, vielleicht auch in Regionen, wo es die vielleicht schon nicht mehr klimatisch ganz optimal sind. Also da ist viel, viel, viel möglich. Ich glaube, ich habe als Nachhaltigkeitsmanager schon einen der für mich interessantesten Jobs im Konzern. Und jetzt, wenn ich euch so höre und eure Ideen mitnehme, wird es nicht weniger spannend und interessant für mich, dort tätig zu sein. Also mir bleibt eigentlich fast gar nichts anderes übrig, als Dankeschön zu sagen für das Gespräch. Ich denke, ich habe einen schönen Einblick bekommen und ich hoffe, die Hörer dann auch. Vielen Dank euch.
Danke, dass wir hier sein können.
Mensch, das war doch eine spannende Diskussion, die einmal mehr zeigt, dass die Digitalisierung auch im 5G-Zeitalter enorme Chancen bietet, aber einen konkreten und nachhaltigen Rahmen benötigt. Natürlich können wir mittels 5G mit höheren Geschwindigkeiten surfen und größere Datenmengen durchs Netz schicken. Das sollte uns aber nicht dazu verleiten, einfach nur mehr Daten auf ihre Reise durch das Netz zu senden. Die Nutzung von 5G sollte Sinn ergeben, beispielsweise, weil wir uns mit anderen Menschen austauschen oder sie für unsere Arbeit nutzen. So können Videokonferenzen und Arbeit vom Homeoffice aus am Ende vielleicht Dienstreisen und Arbeitswege obsolet machen. Die mobile Vernetzung bietet hierfür große Einsparpotenziale. Spannend an der Diskussion finde ich auch, dass ein Gespräch über Umwelt und Digitalisierung ohne eine gesellschaftliche Dimension nicht zu führen ist. Jetzt legen wir den Grundstein für die digitale Zukunft. Unternehmen, die sich durch Innovation oder Handeln bereits heute für eine grüne Digitalisierung einsetzen, brauchen politische und gesellschaftliche Rückendeckung. Nur dann sind wir schnell genug, um Technologie fürs große, grüne Ganze einzusetzen. Jeder muss hier Verantwortung übernehmen und dementsprechend handeln. Das gilt für Unternehmen, die Politik und für die Gesellschaft, also auch für dich und für mich. Da fällt mir übrigens noch ein weiterer Punkt ein. Aktuell liegen schätzungsweise über 100 Millionen Handys in deutschen Schubladen, weil sie kaputt sind oder weil sie zum Beispiel veraltet sind. Und auch mit 5G werden wir neue Smartphones benötigen, die den neuen Mobilfunkstandard unterstützen. Da macht es für uns alle, so wie für unsere Umwelt, schon einen gewaltigen Unterschied, ob wir unsere Handys einfach nur als Elektroschrott wegwerfen oder sie sinnvoll zum Recycling bringen. Denn dort können sie professionell entsorgt oder sogar aufbereitet werden. An solchen Handy-Recycling-Aktionen nehmen viele Unternehmen und Partner teil. Man kann sich hier etwa an den Naturschutzbund Deutschland wenden, an einige Rathäuser oder O2-Shops. In diesem Sinne, macht's gut und bis zur nächsten Folge.